Guten Morgen. Ich muss nichts sagen, ich verstehe. Es ist eine besondere Zeit. Wo Leben ist, da ist Hoffnung. Finde ich ein guter Satz. Wahrscheinlich kann man ihn auch umdrehen. Wo Hoffnung ist, da ist auch Leben. Hoffnung ist etwas, was wir unbedingt brauchen. Wir brauchen Perspektiven. Wir merken das auch in diesen Zeiten, dass viele davon reden. Doch, wir brauchen Perspektiven. Wir müssen auf irgendwas hin, uns hoffen können, dass es besser wird. Ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen in den hoffnungsvollsten Text, den ich persönlich kenne, der mich auch nochmal ganz neu ergriffen hat. Und er steht an einer Stelle, wo wenige Predigten von mir auf jeden Fall, und ich kenne auch einige andere Pastoren und Prediger, sie ihn verorten würden, nämlich in der Offenbarung. Und nicht in den ersten drei Kapiteln, da sind wir gern zu Hause, auch nicht in den letzten paar Kapiteln, da sind wir auch nochmal gern drin, sondern dazwischen. In den Teil, wo man denkt, ist das irgendwie Herr der Ringe hier und anders oder so, wo man so ein bisschen sich orientierungslos vorkommt, da wollen wir heute mal reintauchen. Offenbarung 4 und 5. Ich glaube, es ist ein ganz großes, es ist eine ganz große Tragödie, dass die meisten von uns keine Hoffnung mit der Offenbarung verbinden, sondern Angst. Dass das, was sie ihnen lesen, da eigentlich keinen Zuspruch macht, sondern Sorge. Weil die Absicht ist genau die gegenteilige. Das Buch, Johannes will Hoffnung zusprechen. Er will Hoffnung schenken. Und er hat eine ganz große Botschaft, die auf ganz verschiedene Arten und Weisen durch dieses Buch kommuniziert. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Das ist nicht der neue Werbeslogan von Fake News. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Ich werde einiges an Hintergrundwissen zumuten, einfach damit wir Sachen besser verstehen. Wir werden auch relativ viel nicht besprechen, weil es mir darum geht, den großen Blick hier zu bekommen. Und wir werden auch einiges an Text behandeln, zwei Kapitel. Aber es wird sich lohnen. Vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, was ist eigentlich diese Offenbarung? Johannes beschreibt das selber als einen Brief. Er hat einen ganz klassischen Aufbau von einem Brief. Er schreibt eine spezielle Zuhörerschaft aus einer bestimmten Situation heraus. Er beschreibt es als eine Prophetie. Fünfmal wird das, was in der Offenbarung geschieht, als eine Prophetie benannt. Und biblische Prophetie ist nicht einfach nur ein Vorhersagen von dem, was kommt, sondern es ist viel mehr und viel breiter. Es ist eine Offenbarung aus Gottes Perspektive. Gott spricht, so ist es. So sehe ich die Dinge. Das ist mein Blick. So spricht der Herr. Dies sagt der Herr. Und nicht so sehr, dies wird geschehen. Wobei natürlich auch er auch etwas über die Zukunft sagen kann. Aber es ist allgemeiner. Prophetie offenbart etwas, das wir ohne Gottes Hilfe nicht sehen oder erkennen können. Es zeigt etwas, was wir nicht aus unserer Beobachtung heraus sehen würden. Und es wird Offenbarung oder Apokalypse genannt. Den Begriff Apokalypse kennen wir auch, aber dann denken wir wahrscheinlich an irgendwelche Hollywood-Filme, wo irgendwelche Endzeit-Sachen da sind und so Sachen. Apokalypse bedeutet eigentlich, dass der Vorhang weggezogen wird und wir sehen, was im Hintergrund alles dazugehört. Uns wird die gesamte Realität gezeigt. So ein bisschen wie das Bild beim Theater. Vorne wird geschauspielert und dann ist ja immer so ein Vorhang und manchmal wird am Ende weggezogen und man sieht, ah, da war ja ein Seil, an dem man ihn festgehangen hat und da kommen die und die jene Sachen her. Genau das macht die Offenbarung. Sie nimmt diesen Vorhang weg und zeigt uns eine größere Realität. Sie nimmt uns damit hinein. Bevor ich den Text lese oder anfange zu lesen, bete ich kurz mit uns. Wir können dazu sitzen bleiben. Vater, wir bekennen, dass wir dich brauchen, um gut zu hören. Und wir bitten dich, öffne unsere Herzen. Mögen diese Worte in uns wirken, sodass wir diesen Raum anders verlassen, wie wir ihn betreten haben. Hilf uns, dein Wort hier in uns zur Entfaltung zu bringen. Amen. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich, also nachdem er die Botschaft an die Gemeinden gehabt hatte, beschreibt Johannes, was er sah. Und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, also mächtig, die mit mir redete und sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Johannes wird eine Tür gezeigt, eine Tür in eine tiefere Realität hinein. Und die Aufforderung ist, wie fast im ganzen Buch immer wieder, siehe, schaue, siehe, 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 was du hier siehst. Und was sieht er? Er sieht einen Thron und der Thron ist nicht leer. Es ist einer auf dem Thron. Thron, das Bild von Herrschaft und Kontrolle. Das auch so von Macht. Hier kommt die Herrschaft von her. Hier wird bestimmt, was passiert. Johannes blickt hinein und er sieht, da ist ein Thron. Und auf dem Thron sitzt einer. Und natürlich, Johannes muss das sehen. Johannes ist auf der Insel Patmos in Verbannung, weg. Er ist der letzte überlebende Apostel. Er ist der große Pastor von vielen Gemeinden, die er jetzt alle nicht mehr helfen kann. Er schreibt Briefe an sie, er kriegt eine Offenbarung über sie, die alle, die überwiegend sehr negativ sind. Er erlebt Verfolgung der Christen im vollen Gange. Das ist ein bisschen die Frage, wann man die Offenbarung datiert. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber es ist egal, wenn man es früh datiert, war Nero, der da dort die Christen verfolgt hat. Wenn man später datiert, war es Domitian, der mehr als 40.000 Christen getötet hat, um seine Macht zu festigen. Chaos in seinem Leben. Unsicherheit, was das, was er gemacht hat, wie es weitergeht. Ihr Lärm breiten sich aus in den Gemeinden. Die Tür öffnet sich. Er sieht einen Thron. Und auf dem Thron sitzt einer. Der Vorhang fällt. Der Himmel ist nicht weit weg. Nicht ein Ort, der mal sein wird. Das ist nicht ein Blick in einem fernen, weit weg entfernten. Sondern es ist ein Blick von etwas, was direkt da ist. Was direkt da ist. Meine beste Erklärung dafür, die ist aber nicht einfach, ist, wenn wir uns vorstellen würden, es gäbe eine Welt, die nur zweidimensional wäre. Alles wäre flach. Es gäbe nur flache Dinge. Und plötzlich zeigt jemand, dass es eine dritte Dimension gibt. Höhe. Da ist noch ganz viel mehr, das eigentlich immer da war, aber man nicht gesehen hat. So ist Gott, der Himmel zu uns. Er ist nicht weit weg, sondern er ist direkt da. Eine Realität, die wir vielleicht sehen, die aber real ist und in unsere Realität beinhaltet. Sie umrahmt unsere Realität. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Wir sehen nicht genug. Und das genau ist der Versuch von apokalyptischer Literatur. Sie will uns die Perspektive öffnen und zeigen, dass es viel mehr gibt. Und sie benutzt dazu Bilder und Symbole, weil Worte nicht reichen, weil abstrakte Beschreibungen nicht reichen. Vers 3. Und der, der da saß, war vom Ansehen gleich ein Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Ansehen gleich einem Smaragd. Vom Ansehen gleich oder wie? Johannes hat kein direktes Wort, um das, was er dort sieht, adäquat zu beschreiben. Er sucht nach Worten und er muss Vergleiche machen. Er muss vergleichen, um diese Schönheit, diese Majestät und diese Herrlichkeit Ausdruck zu geben. Und er braucht mehrere. Er braucht mehrere Vergleiche, um das zu beschreiben, was er hier sieht. Und rings um den Thron, Vers 4, saßen 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. 24, 12 plus 12, die 12 Stämme Israel und die 12 Apostel. im Prinzip ein Bild, die alle repräsentieren, die zu Jesus gehörten, bevor Jesus kam, und alle, die zu Jesus gehörten, nachdem Jesus kam. Also Israel und all die dazugehörten und dann die Gemeinde. Alle sind hier um den Thron herum. Und dann beschreibt er den Thron. Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfachteln brennen vor dem Thron, welche sieben Geister Gottes sind. Blitze, Donner, Macht, Feuerfackeln, reinigende Heiligung. Nichts Böses kann in diese Gegenwart kommen. In der Gegenwart Gottes wird alles transparent und transformiert. Zu Gott kann nur das Heilige. Und das merken und spüren wir manchmal auch, wenn wir merken, so wie es gerade bei mir ist, kann ich dieses Lied der Anbetung nicht singen, weil Gott heilig ist. So wie ich gerade mich verhalte, kann ich nicht einfach am Abendmahl teilnehmen. Ich muss das erst klären. So wie ich gerade bin, kann ich jetzt nicht einfach in den Gottesdienst gehen und Gott feiern. Wir kennen das, wir wissen, wir müssen unsere Schuld bekennen. Und das ist auch was Schönes. Wir bekennen unsere Schuld, Gott ist treu und gerecht und vergibt uns, und wir treten vor ihm. Gottes Heiligkeit wird hier beschrieben. Die sieben Geister Gottes, sieben die Zahl der Fülle. Gott in seiner Gesamtheit, unmittelbar, direkt, hundertprozentig Gott. Und dann weitet sich der Blick in Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Das Bild ist tatsächlich schwierig zu deuten, beziehungsweise wird unterschiedlich gedeutet. Einige sagen, es drückt aus die Trennung zu Gott hin. Andere sagen, es ist symbolisch für, wie Israel durch das Tote Meer hindurch musste oder wie wir als Christen getauft werden müssen. In der damaligen Welt war das Meer der Ort des Chaos und des Bösen. Das war, ganz vielen Menschen war das Denken, das ist der Ort. Und auch in der Offenbarung selbst ist es das Biest, was in Kapitel 13 aus dem Meer herauskommt. Also ich glaube, das ist hier ein Bild für all das Chaos und das Böse. Und das ist auch unter dem Thron. Es ist nicht über, es ist nicht außerhalb dieser Macht dieses Thrones. Es ist vor diesem Thron. Und es ist wie Kristall. Es schlägt keine großen Wellen. Es ist still. Alles ist vor dem Thron. Alles ist unter dem Thron. Wenn ihr mir hier nicht folgt, ist euer gutes Recht. Biblisch, theologisch ist es trotzdem richtig. Alles ist Gott untertänig. Und mitten, Vers 6, des Thrones, rings um den Thron, vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich ein Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Jungstier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eins wie das andere, je sechs Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war, der ist und der da kommt. Ständige Anbetung ist der Grundpegel vor Gottes Thron. Ständige Anbetung. Die vier Wesen, Engelwesen, vielleicht, ich glaube, es ist ein Bild für die gesamte Schöpfung. Es gibt ein rabbinisches Sprichwort aus der damaligen Zeit, das beschreibt den Adler als den mächtigsten Vogel, den Stier als das mächtigste Nutztier und den Löwen als das mächtigste wilde Tier und den Menschen über alles drüber. Also es waren drei Bilder von Tieren, die für so eine Gesamtheit standen. Und wir kennen den Begriff auch vier, um so die ganze Welt zu beschreiben, die vier Enden der Welt, die vier Winde. Die ganze Schöpfung sammelt sich vor Gottes Thron und haben diesen Grundrausch der Anbetung, den sie vor Gott bringen. Weil dann heißt es in Vers 9, und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So werden die Ältesten, die 24 Ältesten, niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ehre, Macht. Das Interessante ist, diese Begrifflichkeiten, die hier in der Anbetung benutzt werden, sind Begriffe, die damals häufig verwendet wurden, um die Herrscher zu beschreiben. Menschen, die daran Spaß haben, haben untersucht, welche Lieder zu den Königen und Herrschern welche benutzt wurden, um sie zu besingen. Und da kommen genau diese Begrifflichkeiten vor. Heiliger, Herrlichkeit, du bist unser Retter, unser Herr und König. Alle, die hier in diesem Thronraum sind, alle wissen, es gibt nur einen, dem diese Worte wirklich zutreffend beschreiben. Es gibt nur einen, der diese Worte wirklich verdient. Nicht Nero, nicht Domitian, nicht nirgendjemand heute, niemand, nur Gott. Und deshalb ist es auch ein Statement gewesen, nur Gott verdient diese Worte. Das ist doch der Grund, warum Johannes da ist. Er sagt, nur Jesus, nur Gott verdient diese Worte. Niemand anders wird so angebetet. Und alle singen laut, Vers 11, du bist würdig, unser Herr, unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willen wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Johannes hat jetzt fast alles beschrieben. Und was für ein Ort. Was für ein Ort der Herrlichkeit und der Schönheit, des Glanz, der Heiligkeit. Die 24 Ältesten in der Anbetung, die vier lebenden Wesen, das mehr als ein Bild von Chaos, das da vor Gott ist, unter Gott ist. Und egal, ob man jetzt jeden Detail, was ich jetzt gezeichnet habe, so nachvollzieht oder nicht, das Gesamte ist doch Wahnsinn. Und dann hören wir die Anbetung. Der Herr ist auf dem Thron. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Dann Kapitel 5. Das Drama. Alles ist gut. Jetzt kommt das Problem. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, auch nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Das Buch beschreibt, was Gott als wahrer Schöpfer und souveräner Herrscher als Ziel für diese Welt bestimmt hat. Gott sitzt auf dem Thron, in seiner Hand eine Rolle, die den Plan der Ganzheit seiner Vollendung hat, wie Gott Gerechtigkeit schaffen möchte, wie Gott die Welt mit sich versöhnen möchte. Und niemand ist würdig, es zu nehmen. Kein Mensch, kein Engel, nicht so niemand. Nicht mal anschauen kann es jemand. Vers 5, und einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, weine nicht, siehe, es gibt was Neues zu sehen. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Das ist Hoffnung. Der Löwe, stark, mächtig, aus dem Stamm Juda, zur Wurzel Davids. Jesus, das ist kein großes Geheimnis, das ist ein Bild für Jesus. Johannes soll sehen, Der Löwe. Der Löwe wird angekündigt. Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten. Johannes blickt jetzt, er blickt jetzt genau ins Zentrum, um sich alles fokussiert, genau in den Mittelpunkt des Thrones. Er blickt dorthin in Erwartung, das Lamm zu, den Löwen zu sehen, und er sieht das Lamm. Ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Ein Lamm, ein kleines Schaf, von Leid gekennzeichnet. Im Zentrum des ganzen Universums, auf den Thron der gesamten Schöpfung, wo die Mächte des Chaos erstarren, wo das Böse keine Macht hat, wo die ganze Schöpfung in Anbetung ist, wo die 24. Ältesten, die Gemeinde vor und nach Jesus kommen, in Anbetung sind, den Lobpreis einleiten, wird ein Löwe angekündigt und Johannes sieht ein Lamm. Sieben Hörner, vollkommene Kraft, sieben Augen, vollkommen weise. Der Löwe ist das Lamm. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Jesus gewinnt durch sein Opfer. Das ganze Ekel, die ganze Hass, die ganze Bosheit der Welt nimmt er auf sich. Das Lamm wie geschlachtet. Siehe der Löwe, und Johannes sieht das Lamm. Kein Tippfehler. Also nicht eine Zeile versprungen oder sowas. Kein Gedankenfehler. Hier ist das Kern, das Mysterium Gottes zu sehen. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Selbstaufgabe ist kein Verlust, Barmherzigkeit keine Schwäche, Vergebung keine Niederlage. Das Bild ist so mächtig. Es ist ein Bild von Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht weiter. Vers 7. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Alle Schöpfung, alle Mächte, alle Engel, die Gebete der Heiligen, die Gebete aller Zeiten, sie beten das Lamm an. Anbetung, die nur Gott gebührt, bekommt das Lamm. Johannes wird eine Tür geöffnet. Er sieht einen Thron voller Macht und Ehrfurcht und in dessen Zentrum ein Lamm. Gott selbst im Geheimnis der Trinität ist der, der sich hier zum Lamm macht. Gott selbst wird gar nicht beschrieben, wir sollen ihn aber sehen durch das Bild vom Löwe-Lamm. Eine ständige Anbetung. Jesus wird zum Lamm für uns. Wir müssen den Rest der Offenbarung aus diesem Wissen heraus lesen. Gott in seiner Herrschaft ist nicht fern, nicht weit weg. Gott ist nicht überfordert. Gott hat die Sache nicht außer Kontrolle laufen lassen. Und Gott ist nicht irgendwie doch nicht so in der Lage, das zu machen. Wir müssen unser ganzes Leben aus Offenbarung 4 und 5 herausleben und verstehen. Gott ist nicht fern, er ist nicht weit weg. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Einfache Worte reichen nicht aus, um das hier alles zu beschreiben. Es braucht Bilder und Symbole, die uns helfen, dass wir mit dem Bemühen unserer ganzen Vorstellungskraft eine kleine Idee davon bekommen, wie groß Gott ist, wie heilig, wie mächtig, wie anbetungswürdig Gott ist. Und dass wir auch sehen, wie gebend und liebend und opfernd er war und ist. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Jesus wird nicht König, Jesus ist. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Die Gemeinde ist kein Opfer der Weltgeschichte. Die Gemeinde ist kein Opfer von Corona oder von schlechten Menschen. Der auferstandene Jesus ist der König über allen. Die Welt ist kein Opfer von Regierungen, internationalen Firmen, gegenwärtigen und kommenden Pandemien und Krankheiten. Dein Leben ist nicht außer Kontrolle. Im Zentrum von allen sieht der vielleicht niedergeschlagene, überforderte Johannes einen Thron. Und der Thron ist nicht leer. Auf dem Thron ist Gott durch das Lamm, der vor knapp 2000 Jahren allen Spott, allen Schmerz, alle Bosheit auf sich genommen hat. Seine Macht zeigt er nicht, indem er alles kaputt schlägt, was er durchaus könnte, sondern er zeigt seine Macht darin, dass er alles auf sich nimmt. Seine Herrlichkeit zeigt er nicht darin, dass er seine Größe zeigt, obwohl er es könnte, sondern seine Hingabe. Seine Liebe für uns zeigt er nicht darin, dass er uns alles gibt, was wir wollen, sondern dass er sich selbst für uns gibt. Und alle, die da standen und sahen, beten an. Ich lese uns die letzten Verse vor, die diese Anbetung beschreiben. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Brauchen wir keinen Taschenrechner. Es ist die größte Gruppe, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Johannes sah eine Tür, einen Thron, auf den Thron ein Lamm, die geschlachtet. Und alle beteten es an. Habe keine Angst. Habe keine Angst. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Amen.